Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wir unternehmen jetzt einen gemütlichen Architekturspaziergang. Was halten Sie davon? Ich fange an. Das Einfachste, und das ist jetzt ein Zitat, das Einfache ist nicht immer das Beste, aber das Beste ist immer einfach, hat Heinrich Tessenow gesagt zum 70. Todestag des Reformarchitekten Heinrich Tessenow. Genau heute unternehmen wir eine Spurensuche in Berlin. Heinrich Tessenow, Reformarchitekt und Hochschullehrer, vor allem bekannt durch das Festspielhaus und die Gartenstadt in Dresden-Hellerau. Der hat auch seine Spuren in Berlin hinterlassen. Und wir wollen uns jetzt die Bedeutung des Baumeisters mit seinen sozialen Ideen erklären lassen. Sein erstes Haus, das er in Berlin gebaut hat, steht in der Gartenstadt am Falkenberg, auch Tuschkastensiedlung genannt, die seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Für den Generalsekretär der deutschen Gartenstadtgesellschaft Adolf Otto und dessen Familie entwarf eben Tessenow 1913 sowohl das Haus als auch die Möbel. Tessenow war schon bekannt durch seine Entwürfe in Dresden-Hellerau. Die Möbel stehen heute noch bei einer seiner Enkeltöchter im Corbusier-Haus. Corbusier war ein Schüler Tessenows und wurde von dessen Lehren nachhaltig geprägt. Gut, ich übergebe an meine Kollegin und wir reisen nach Berlin.
Ich bin verabredet am Stadtbad Mitte in der Gartenstraße mit Architekt Carsten Liesenberg von der Tessenow-Gesellschaft. In einem dicht bebauten Quartier zwischen Nordbahnhof und Rosenthaler Platz. Dieses Stadtbad wurde 1930 eingeweiht und galt als eines der modernsten Europas. Errichtet mit den Reformideen des neuen Bauens nach Hygiene, Licht und Luft für alle. Mit einer 50-Meter-Schwimmbahn und Sonnenterrasse auf dem Dach. Liegestühlen und Gymnastikplätzen. Heinrich Tessenow hatte hierfür die Innengestaltung übernommen. Die Gegend war proletarisch geprägt und in den Wohnungen auf den Hinterhöfen gab es keine Bäder. Über 4 Etagen standen hier Badewannen. Man konnte auch schwimmen lernen wie heute noch. Das Gebäude besteht aus 3 Flügeln.
Es ist also von der Gartenstraße aus, wenn man diese Fassade sieht, jetzt kein gewaltig gestaltetes Entree. Es ist Zentraleingang in einer sehr kleinteiligen Lochfassade mit sehr, sehr vielen kleinen Öffnungen. Und dann wird man hier reingeführt und einerseits dadurch, dass sich der Raum als solcher verjüngt, dieses kleine Foyer, als auch dadurch, dass eben hier insgesamt dann 7 Treppenstufen sind, wenn man die nächste Ebene erreicht, ist es natürlich eine Verkleinerung des Raumes. Trotzdem ist die Lichtführung und auch die Führung der Bewegung und bis hin zu dem bildkünstlerischen Anteil eigentlich mitten im Foyer. Es ist keine Situation, wo man sich beengt fühlt oder wo man in einen entsprechenden Trichter reinläuft. Und das ist eine Qualität, dass man das erreicht. Wir befinden uns mitten in einem dicht bebauten innenstädtischen Bereich der Stadt Berlin.
Von der Decke der Eingangshalle leuchten rekonstruierte Lampen aus Milchglas und Messing. An den Handläufen und Türblättern erkennt Carsten Liesenberg eindeutig die Handschrift Tessenows. Ob die Farbgebung der Wände und Türen noch originalgetreu gestaltet ist, vermag er nicht zu sagen. Aber es wirkt insgesamt sehr stimmig. Er verweist auch auf die Treppenführung im mittleren Teil des Gebäudes, wo sich die Umkleideräume, Saunen und Sporträume befinden und erinnert an das Festspielhaus in Dresden-Hellerau. Mit wenigen Mitteln stark inszeniert, wie er sagt. Durch Treppenabsätze und Lichtführung. Überall öffnet sich der Blick in überraschenden Perspektiven. Im russisch-römischen Tauchbad plante Tessenow Originalfenster von Max Pechstein, die heute noch existieren. Im 3. Flügel des Gebäudes öffnet sich die 10 Meter hohe Schwimmhalle.
Es ist in dem Sinne eine Mischung aus Glashaus und Fabrikhalle, sehr transparent. Das Stahlbetonskelett besteht also aus einer Stützenreihe auf einem Wandunterbau. Die Zwischenräume sind durch große Fensterflächen ausgefüllt. Die sind aber wiederum relativ kleinteilig untergliedert, also dass man halt so eine Art Fenstergitter hat. Diese Unterteilung, der Rhythmus dieser Wandstützen, der setzt sich dann an der Decke fort. die Assoziation, die man jetzt dazu haben kann, ist halt so ein bisschen wie eine Decke in einem Kulturhaus oder in einem Kino, aber dazwischen eben Glasflächen.
Den unteren Teil der Halle hat Tessenow in Wandnischen für Heizkörper untergliedert. Mosaikgefliesste runde Bänke stehen durchgängig an den Seiten des Beckenrandes. Kübelpflanzen hatte der Architekt auch damals schon geplant. In historischen Aufnahmen hängen Kugellampen von der Decke und an der Stirnseite standen zwei Skulpturen. Sitzt man auf einer der Bänke, spürt man trotz der großen Halle ein warmes Gefühl, darüber die Weite des Himmels. Ich fahre nach Zehlendorf in den Südwesten Berlins, laufe durch die Waldsiedlung bis zur Sophie-Charlotte-Straße. Dort steht das Wohnhaus Tessenows, in dem er 1950 verstorben ist.
So, guten Morgen, herzlich willkommen in Tessenows Haus. Wir haben jetzt hier das Entree. Das ist halt die kleine, ich schließe gerade die Tür. Das ist ja ein kleiner Vorbau, der ist aber gerade so bemessen, dass hier man einen Gast würdig empfangen kann. Man muss Mantel helfen und dann tritt man ins Haus. Und dann kommt man natürlich gleich in das große Wohnzimmer. Ich mache mal eben das Radio aus. Sie sehen hier, das ist der Wohnraum natürlich, der große.
Theodor Böll, ehemaliger Leiter der Architektursammlungen in der Berliner Kunstbibliothek und Tessenow-Kenner, empfängt mich. Auf dem Original-Tessenow-Tisch steht Kaffee bereit. Dieses 100 Quadratmeter große, lichtdurchflutete Wohnhaus baute der Architekt 1929 für seine Geliebte, wie Theodor Böll im Archiv recherchierte, das er seit 1979 betreut. Tessenow selbst bewohnte es erst nach dem Zweiten Weltkrieg.
Was das Besondere, finde ich, ist hier, das ist einmal diese Großzügigkeit, diese über drei Glastüren sich öffnende Raum, bezieht also den Garten mit ein. Wir gehen mal zum Fenster hier. Da gehen wir mal gleich raus ins grüne Zimmer. Und hier hat er natürlich auch wieder was ganz Raffiniertes gemacht. Er hat eine Pergola, die Laube, vorgesetzt. Und das war ja eine ganz besondere Spezialität bei Tessenow. Ja. Und dadurch, dass das höher gesetzt ist, also nicht gleich hier über der Tür anfängt, ist natürlich klar, da kann der Wein wunderbar wachsen. Es gibt ein wunderbares grünes Dach im Sommer. Ne? Und dann kann man hier wunderbar sitzen.
Anfang des Jahres ist die letzte Bewohnerin, Eva Schneider, 93-jährig, verstorben. Theodor Böll kümmert sich um die Auflösung des Hauses, das als eines der besterhaltenen Gebäude Tessenows im Original gilt. Auch mit selbstentworfenen Möbeln. Die Tessenow-Gesellschaft bemüht sich um den Erwerb des Hauses, um es für die Öffentlichkeit weiter zugänglich zu halten. Eva Schneider empfing sehr gern Studenten aus aller Welt und erzählte dabei die Geschichte, als sie das erste Mal vor diesem Haus stand.
Naja, sagt sie dann, sind wir da rausgefahren, Onkel Toms Hütte, und dann sehe ich auf einmal das kleine Haus, dann sage ich, was, so eine kleine olle Hütte, das soll ein großer Architekt gewesen sein? Das war ja für Tessenow eine ganz wichtige Sache, wenn Sie sich in der Studentenkartei mal angucken, die Aufgabe, die die immer gestellt bekamen, ein ganz winziges kleines Haus für ein kleines Budget zu bauen. Dass man mit einem kleinen Budget möglichst hohe Lebensqualität. Und darum ging es ja im Arbeiterwohnungsbau, ne? Nicht den Leuten irgendwie nur ein Dach über dem Kopf zu schaffen, sondern einen menschenwürdigen Lebensraum. Mit viel Geld um sich zu werfen und Riesenpaläste zu bauen, ist keine Kunst, also im Tessenowschen Sinne. Sondern wirklich zu überlegen, was braucht der Mensch? Oh, jetzt regnet es draußen, aber ist kein Problem, wir haben Schirme. Ja, jetzt gehen wir gerade hier in dieses schöne Fischtal. Und da können Sie dann gleich auch die Häuser der Siedlung Fischtalgrund sehen, die also praktisch an der Hangkante gebaut sind. Da kann man das ganz schön sehen, wie also sich die Satteldachform, wie die sehr schön die Hangneigung aufnehmen, ne? Und Sie sehen aber hier auffallend ist ja zu dieser schönen Parkseite, dass die Fenster sehr groß sind. Also das wieder der Bezug zur Natur. Da wird praktisch das Fischtal in die Wohnung ins Haus reingezogen, ne, durch die großen Fenster. Und im Erdgeschoss, da haben wir ja auch wieder denn die Vorlauben oder Terrassen. Da hat man also verschiedene Formen für verschiedene Wohnansprüche eben hier Häuser gebaut. Also keine Mietshäuser in dem Sinne der Onkel-Tom-Siedlung. Und hier waren das dann mehr eben für die Angestellten und auch finanziell besser gestellte Leute auch. Und da sind eben Einzelhäuser, unter anderem auch ein Haus für eine berufstätige Dame, ne?
Die Waldsiedlung in Zehlendorf entstand von 1926 bis 1932 als Antwort auf die große Wohnungsnot der Stadt. Läuft man durch die Siedlung von Bruno Taut mit 1100 Mehrfamilienhäusern und 810 Einfamilienreihenhäusern, sieht man Bauhausarchitektur mit flachen Dächern und farbenfrohen Fassaden. Man schaffte hier Wohnraum mit einem Garten für untere Einkommensschichten. Tessenow hatte man 1928 für die Leitung der Siedlung Fischtalgrund als Gegenentwurf beauftragt. Alle Häuser bekamen ein Satteldach. Daraus entstand der sogenannte Zehlendorfer Dächerkrieg. Man sprach bei Tessenow vom Heimatstil und die Waldsiedlung auf der anderen Seite der Straße galt als fortschrittlich.
Jetzt gehen wir zur neuen Wache unter Linden, ja. Was eben zum Ende der Weimarer Republik als zentrale Gedenkstätte für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges umgebaut worden ist. Und da gab es den entsprechenden Architektenwettbewerb mit sehr prominenten Teilnehmern, den eben dann Heinrich Tessenow gewonnen hat. Und dieser Entwurf ist damals dann auch umgesetzt worden. Vielleicht muss man bei der Vorgeschichte des Umbaus der neuen Wache mit bedenken, dass Tessenow zu der Zeit natürlich auch schon einen gewissen Bekanntheitsgrad auch erreicht hatte, hier in Berlin auch eben Hochschullehrer war, schräg gegenüber von der neuen Wache, die ja bis 1918 die Wache war für das Residenzschloss der Hohenzollernkönige und der deutschen Kaiser und dann für diese neue Nutzung freistand, gegenüber auch das Kronprinzenpalais, das zu der Zeit Ende der 20er Jahre als Ausstellungsgebäude für die moderne Malerei und Kunst umgebaut werden sollte. Auch dafür gibt es einen Tessenow-Entwurf. Allerdings ist dieses ganze Projekt nicht umgesetzt worden aufgrund der Krisensituation in der Zeit und dann ab 1933 hatte die Moderne überhaupt nicht mehr den Stand, dass sie an dieser prominenten Stelle ausgestellt werden sollte.
Mit den reinsten Mitteln architektonischen Gestaltens ist hier, wie bei dem Schinkelbau selber, die Wirkung höchster Würde und größter Monumentalität erreicht. Die Idee der Aufgabe ist in diesem Entwurf in einer künstlerischen Form von überzeitlichem Wert verwirklicht. Der bis in die letzten Einzelheiten durchdachte Entwurf erscheint unmittelbar zur Ausführung reif. Der Begutachtungsausschuss 1930.
Ja, wenn man von heute von draußen reinguckt, dann sieht man also in der Mitte diese stark vergrößerte Kollwitz-Skulptur der trauernden Mutter. In etwa an der Stelle war der große schwarze Granitblock, der also das schwerste Element von dem Tessenow-Entwurf war. Und wo also dann zur DDR-Zeit eben diese ewige Flamme war. Oben diesen Ehrenkranz, der eben sehr filigran Metall gestaltet war, also diese Blätter und vergoldet und teilweise Platin besetzt und der dann vergleichsweise auf diesem dunklen Block dann schwebte. Noch dazu durch die Wirkung des Lichtes, die natürlich auch über den Tageslauf dann ein bisschen sich verändert, aber es gibt also sehr eindrückliche historische Aufnahmen, wo das eben fast dieser Kranz fast so schwebt, also man denkt, der liegt schon gar nicht mehr auf.
Bei der letzten Umgestaltung hat man die zusätzlichen Schichten auf dem Fußboden und an den Wänden wieder entfernt. Dadurch ist ein Teil vom Tessenow-Entwurf wieder sichtbar geworden. Glatte Wände aus Muschelkalk. Man läuft auf schwarzen Kleinpflaster, aber in unterschiedlichen Größen. Dadurch wirkt der Boden fast wie eine Wasseroberfläche, ruhig, aber auch bewegt in der Stille des Raumes.
Diese Deckenöffnung, durch die eben Licht auf dieses Monument der Trauer fällt, ist also eine größere, runde Deckenöffnung. Ganz zwangsläufig kommt natürlich auch Wind und Wetter dadurch in einem gewissen Ausmaß mit rein. Das soll auch durchaus diese Stimmung der Trauer verstärken. Ja, einer meiner Hochschullehrer, der sagte, also auch als dieses Gebäude zerstört war, im Inneren fast leer, da hatte es eine ganz eigenartige Stimmung, wenn im Winter der Schnee dann durch die Deckenöffnung hier reinschneite. Und natürlich war das ja auch dann in den späten 40er Jahren noch eine Zeit, wo ja auch das Kriegserleben, Zerstörung, gerade auch hier in Berlin, allgegenwärtig war und offensichtlich diese Städte hier auch im zerstörten Zustand, also diese Wirkung des Trauerns und des Gedenkens nicht verfehlt hat. Selbst Tessenow hat ja nochmal gesagt, nach 1945, er würde hier eigentlich gar nichts wieder aufbauen, weil so ramponiert wie das Gebäude ist, zeigt es ja gerade das, woran gedacht werden soll.
Den Eichenkranz mit 235 silbernen und goldenen Blättern, für die alte Münzen eingeschmolzen wurden, hat man 1948 entwendet. Er tauchte 1960 in einem Koffer wieder auf, zerlegt in 177 Einzelteile. Im Deutschen Historischen Museum gleich nebenan kann man ihn in der Dauerausstellung besichtigen.
Dann eben nach 1990 gab es nochmal eine Diskussion über die Neugestaltung. Da gab es auch starke Stimmen, die gesagt haben, diese Stätte solle genauso wieder eingerichtet werden, wie es Tessenow gedacht hat. Und das wäre auch durchaus möglich gewesen. Es waren ja bis hin zu diesem Ehrenkranz auch noch sehr viele Teile dann wieder vorhanden. Das hat die Meinung und das Veto des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl verhindert, der eben dafür plädiert hat, dass die Pietà-Skulptur von Käthe Kollwitz dort angeordnet wird. Die ist natürlich eine sehr anrührende Darstellung, die auch offensichtlich Herrn Kohl sehr stark angerührt hat. Nur man muss dazu sagen, dass diese Skulptur mehrfach vergrößert worden ist, um dort eben diesen Raum auszufüllen. Und das ist natürlich auch eine sehr zweifelhafte Sache, weil man das eigentlich mit Kunstwerken nicht macht.
Ulrike Sebert, meine Kollegin, die uns in die Welt des Architekten Heinrich Tessenow geführt hat. Heute dessen 70. Todestag. Das Haus in Zehlendorf übrigens wurde inzwischen an eine Privatperson, nicht an die Tessenow-Gesellschaft verkauft. Wir hören Erik Satie, der war Zeitgenosse Tessenows und komponierte sogenannte Möbelmusik. Diese Möbelmusik erfüllt dieselbe Rolle wie Licht, Wärme, Komfort in einem Gebäude.